Liebe Fugis, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer Fugengold-Solo-Episode mit mir. Ist das nicht schön? Die Sonne kommt raus, die ersten Blumen sind da, die Knospen sprießen, der Frühling kommt und mit dem Frühling zusammen natürlich das Osterfest. Und nachdem Markus letzte Woche uns mit jeder Menge Testosteron geflutet hat, will ich diese Woche es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Vielleicht sogar nachdenklich. Eigentlich so ein Podcast wie ein Osterspaziergang. Zum Entspannen, zum Denken, zum Plaudern, so ein bisschen Haltung entwickeln. Alles hat angefangen, jetzt am Wochenende, als mir ein Luxusmarkenartikel zum Osterfest in die Hände gefallen ist und mich zum Nachdenken über die Feiertage angeregt hat. Das Ergebnis dieser Gedanken will ich heute mit euch teilen in einer Folge mit dem klangvollen Titel Ecstasy. Es geht um Auferstehung und Eier, Hasen und falsche Götter, Konsum und Luxus. Ich habe außerdem ein Longdrink-Rezept für euch dabei und einen Vorschlag für ein eigenes Osterritual. In dem Sinne, Fugis, lasst uns mal gemeinsam den Podcast Osterspaziergang starten.
Befindlichkeit schlägt Diskurs, Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Marc T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
Ja, Fugis, ich habe es euch gerade schon erzählt. Die Inspiration für diese Oster-Spezialfolge kam mir am Wochenende, am Samstag genauer gesagt, als ich hier durch Hamburg lief, durch Eppendorf genauer gesagt. Ich war unterwegs, musste noch ein paar Besorgungen machen und ich stolperte in so einen italienischen Feinkost-Supermarkt. Und da bin ich über geschmückte große Blechdosen gestolpert und habe gesehen, dass da Dolce und Gabbana draufsteht. Und ich dachte so, wie die Lebensmittel, verkaufen die hier Klamotten, was ist da eigentlich los? Nee, das gibt große, schöne, schön bemalte Blechdosen, die sehen ähnlich aus, wie Delfter Porzellan bemalt ist. Das ist natürlich ein Druck, aber es sieht aus, als wäre es von Hand aufgemalt mit einem Pinsel und dann lasiert. Es gibt zwei Versionen, einmal eine weiße Blechdose, die rosa bemalt ist, eine weiße Blechdose, die hellblau bemalt ist. Und dann habe ich mir das genauer angeschaut und es geht um Oster Colombina, eine Hefeteigtaube. Und die wird hergestellt bzw. verpackt und verkauft von der italienischen Luxus, vor allen Dingen Modemarke Dolce & Gabbana. Preislich, hat mich natürlich sofort interessiert, ging es. Also wer sich D&G-Klamotten anschaut, weiß, dass die sehr, sehr teuer sind. Immer paar hundert, manchmal paar tausend Euro kosten. Diese Blechdosen gibt es in zwei Größen. Die kleine, praktisch der unglasierte Hefeteig, kostet 39 Euro. Und die große mit Schokolade glasierte und mit Schokostreuseln bestückte Hefeteigtaube kostet 55 Euro. Für alle von euch, die dieses köstliche Festtagsgebäck nicht kennen. Colombina, das ist eigentlich so ein kleiner Osterhefekuchen mit Mandarinenessenz hergestellt. Da sind keine kandierten Früchte drin. Manchmal ist er mit einer Mandelpistazienglasur überzogen, manchmal einfach mit ganzen Pistazien und Hagelzucker bestreut. In dem Fall auch noch mit einer Schokoglasur erhältlich. Das Ganze kommt in einer richtig, richtig schönen Dose, einer Verpackung. In einem Dolce & Gabbana Design. Das Ganze geht zurück, das basiert auf einer Legende. Es geht auf die Schlacht von Legnano im Jahre 1176 zurück. Und damals sollen bei den Mailänder Truppen zwei Tauben gelandet sein. Und diese wurden als Verheißung von göttlichem Beistand an den Lombardenbund gedeutet. Und deswegen als Erinnerung an dieses Ereignis werden jetzt jährlich nicht nur Gedenkmessen in Mailand gefeiert, wo zwei Tauben freigelassen werden, sondern Halleluja, es gibt auch diese köstlichen Osterhefekuchen. Große Verzehrempfehlung an der Stelle, es muss nicht von D&G sein, es kann auch ein ganz einfaches anderes sein, die sind sehr, sehr lecker. Aber darum soll es gar nicht gehen. Es ging darum, dass ich mich dann in diesem Feinkostladen fand und mich gefragt habe, wie kommt denn jetzt diese Luxusmarke zu Ostern? Ich kenne die doch eigentlich für Mode, für Accessoires. Warum machen die jetzt Verpackung für Süßwaren, die sie ja natürlich nicht selbst fertigen können? Lohnt sich das denn überhaupt für die? Also ich meine, wenn man als Modefirma auf die Herstellung und Vertrieb von Kleidung ausgelegt ist, ist es ja wirklich was anderes, jetzt Blechdosen herzustellen und sich dann auch noch mit verderblichen Lebensmitteln einzulassen. Wo ist überhaupt ein Zielgruppenmatch? Also was für ein Budget steckt dahinter? Machen die eigentlich Revenue? Machen die Umsatz, Gewinn besser gesagt? Also lauter solche Sachen habe ich mich als Marketing- und Markenschwein natürlich gefragt an der Stelle. Unternehmerische Fragen zur Kommunikation, aber auch zur Tradition, die sie da aufgreifen und zu den Werten, die sie damit vielleicht kommunizieren wollen und wie ich das denn so finde. Ich bin jetzt selbst kein Riesenfan vom Zombiefest der Christen, also der Auferstehung Jesu an Ostern. Ich bin überhaupt nicht christlich und erst recht kein Fan der Kirche, das kam hier schon öfter raus. Aber trotzdem habe ich mich gefragt, wie denn dieser Match zustande kam. Und deswegen bin ich so ein bisschen in diese Gedankenwelt eingetaucht und ich habe ja diesen gedanklichen Osterspaziergang auch angekündigt, deswegen will ich euch dahin jetzt mitnehmen. Denn ich habe angefangen zu überlegen und zu recherchieren, teilweise auch nochmal, weil die ganzen Feste, Pfingsten, Allerheiligen, Allerseelen, dies, das, man bringt das manchmal durcheinander, vor allen Dingen, wenn man nicht im christlichen Game drin ist. Deswegen habe ich mir das nochmal durchgelesen. Was sind denn die Ursprünge des Osterfestes? Für uns, die meisten von uns, ist klar, das hat irgendwie eine religiöse, christliche Bedeutung. Es markiert die Auferstehung von Jesus, ist also eigentlich das wichtigste, das zentrale Fest im christlichen Glauben. Ist eigentlich so gesehen aus der Glaubensfrage wichtiger noch als Weihnachten, denn es geht ja hier um Resurrection, um Auferstehung. Die Feier dieser Auferstehung hat ihre Wurzeln aber in der jüdischen Tradition. Es gibt auch vorchristliche Frühlingsfeste. Da wird vor allen Dingen die Wiedergeburt der Natur gefeiert. Und ein Mix aus diesen alten und diesen neuen Traditionen prägt irgendwie das Osterfest so, wie wir das heute feiern und macht es eigentlich zu einem ganz interessanten kulturellen Phänomen. Ich weiß nicht, ob wir schon öfter in Fugengold drüber sprachen. Ich habe sowieso immer ein großes Interesse dafür, wann es eigentlich heidnische oder vorchristliche Traditionen und Rituale gab und die irgendwann vom Christentum sozusagen gerebrandet wurden und für sich markiert und vereinnahmt wurden. Das sieht man an so wahnsinnig vielen Stellen, überall in Europa, in Italien, in Süditalien ganz, ganz oft, wo Kirchen auf alten heiligen Städten, auf Ritualstätten gebaut wurden, wo an vielen Kirchen Fassaden außen auch noch Fresken sind, die so gar nicht christlich aussehen, die ja keine biblischen Gestalten zeigen, sondern irgendwelchen Monster und heidnischen Götter, die eben angebetet wurden dort zuvor und dann, als das Christentum diese Plätze belagert, vereinnahmt hat für sich, sozusagen eine Übergangsphase entstanden ist, auch im Design, wenn wir in diesem Bild bleiben wollen. Und natürlich gibt es das bis heute und es zieht sich durch. Es gibt zum Beispiel dieses Osterlamm, also ein Lamm als Symbol von Wehrlosigkeit gegen wilde Tiere, aber auch ein klassisches Opfertier im Alten Testament. Zum Pascha-Fest wollten die Israeliten ein Lamm schlachten als Dankbarkeit für den Auszug aus Ägypten. Und überall ist wieder dieses, auch Lamm Gottes ist auch so ein Sprichwort. Es gibt diesen Spruch, seht das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Damit ist natürlich Tod und Auferstehung gemeint. Und naja, im frühen Christentum hat man ein geweihtes Lammfleisch unter den Altar gelegt, das dann am Auferstehungstag als erste Speise gegessen wurde. Und heute bei uns sind Osterlämmer aber eher in Gestalt von Kuchen kommen die auf den Tisch. Also das Osterlamm wird dann oft noch mit so einer kleinen Siegesfahne Die wird beigelegt oder reingesteckt sozusagen. Und so steht dieses Lamm eigentlich symbolisch für die Auferstehung. Also die erfolgreiche Überwindung des Todes und der Leiden und so. Und für mich, der jetzt nicht religiös ist, sondern eher kulinarisch, ich mag Osterlämmer. Weiche, buttrig-sahnige Teiglämmer aus einem Hefeteig meistens. Super lecker. Okay, das ist das Osterlamm, das haben wir, darüber habe ich nachgedacht, von diesem Kuchen von Dolce & Gabbana ausgehend. Und dann gibt es natürlich diese gekochten Eier und dann gibt es diesen Hasen. Und bei diesem Hasen ist es jetzt irgendwie nicht klar, woher der kommt. Oder nicht so auf den ersten Blick, weil es jetzt keinen biblischen Bezug dazu gibt. Es lässt sich auf verschiedene Ursprünge zurückverfolgen. Also zum einen gibt es in der vorchristlichen Zeit einen Hinweis, da war der Hase ein Symbol für die griechische Liebesgöttin Aphrodite, weil natürlich der Hase aufgrund seiner starken Vermehrung für Fruchtbarkeit und Zeugungskraft stand. Ein anderes Beispiel war aber auch, dass der Hase ein Begleittier der germanischen Frühlingsgöttin Ostara war, die bis heute oft als Namenspatin des Osterfests genannt wird. Und als ich das gelesen habe, sind bei mir die Warnglocken oder die Erinnerung angesprungen, denn ich habe mal was gelesen über die Gebrüder Grimm. Ich habe mich mal für ein Kunstprojekt mit Märchen und Sagen und so auseinandergesetzt und woher die eigentlich kommen und wer die zusammengetragen hat. Also zum Beispiel hier Grimms Märchen, die haben die sich ja nicht selbst ausgedacht, sondern die haben die gesammelt und erstmalig eben gemeinsam aufgeschrieben. Und das fiel mir irgendwie wieder ein und da bin ich dann abgebogen. Also wir machen ja, wie gesagt, diesen gedanklichen Podcast-Osterspaziergang hier. Deswegen folgt mir einfach mal. Wir biegen hier jetzt mal rein in dieses Dickicht der Geschichte, der Märchengeschichte. Also zumindest seit der Christianisierung des Abendlandes, wie man so schön sagt, ist ja Ostern das Fest der Auferstehung von Jesus. Davor haben die Germanen im Frühling aber das Fest der Fruchtbarkeitsgöttin gefeiert, die angeblich den Namen für Ostern geprägt hat. Die heißt nämlich Ostara. Das haben viele Forscher im 19. Jahrhundert behauptet. Für diese Existenz dieser Ostergöttin spricht aber relativ wenig. Die Ostergöttin Ostara ist sozusagen eine Marketingerfindung. Es ist eine sehr alte Erfindung, aber trotzdem eben höchstwahrscheinlich eine Erfindung. Ein Gimmick, ein Maskottchen, vielleicht sogar ein Marketing-Gimmick. Populär wurde diese Göttin Ostara nämlich durch das Buch Deutsche Mythologie aus der Feder von Jakob Grimm. Der hat nicht nur Märchen geschrieben, der war auch Altertumsforscher und hat, wie ich eben schon gesagt habe, mit seinem Bruder eben diese Märchensammlung rausgegeben, aber ganz, ganz viel auch Mythologien gesammelt und zusammengetragen. Es gab eine erste Auflage, die stammt von 1835, eine zweibändige Auflage 1844. Und in diesem Werk untersuchte Grimm eben Religion, Mythologie von Germanen. Und da waren eben Märchen drin, altertümliche Geschichten, Volksbräuche, hat er versucht zu rekonstruieren und zu sammeln. Und Jakob Grimm machte dann aus der angeblich regionalen angelsächsischen Göttin Eostre eine gemeingermanische Licht- und Frühlingsgöttin Ostara, die dann eben ab 1835 ihren Siegeszug starten konnte. Mittlerweile ist die von der wissenschaftlichen Forschung, ihr findet übrigens die Links zu diesen Artikeln auch in den Shownotes, gibt mehrere Quellen dazu, da könnt ihr nachlesen, wenn euch das interessiert. Und die ist mittlerweile eben diese Ostara, diese Frühlingsgöttin, die angebliche ad acta gelegt und eigentlich nur noch durch so Heimatliteratur und durch die Medien am Leben gehalten sozusagen. Tatsächlich geht also dieser Name des Osterfests nicht auf diese angebliche vorchristliche Göttin zurück, sondern ist vielmehr eng mit dem Wort für die Himmelsrichtung Osten verwandt. Es geht nämlich auf die Bezeichnung für die Morgenröte in den germanischen Sprachen zurück. Deswegen ist Ostern eigentlich benannt ursprünglich als das Fest der Morgenröte. Also sowohl als Auferstehungszeitpunkt als auch natürlich Neubeginn, Frühlingsanfang. Das fand ich schon mal irgendwie mega interessant, weil wir hier schon wieder so einen Schnittpunkt haben von Fakten und Fiktion, von Märchen und Mythen und irgendwie der Aneignung und der Zuerfindung von althergebrachten Sachen. Und das ist irgendwie eines der Leitgedanken, die mich auch beschäftigt hat. Da komme ich gleich nochmal dazu in der Auseinandersetzung mit, warum kann denn so eine Marke oder warum sollte denn überhaupt ein Unternehmen diese Tradition, egal ob gesellschaftlich, agnostisch, spirituell, religiös, esoterisch, wie auch immer, sollten die die aufnehmen? Und wenn ja, wie und was passiert da? Es gibt natürlich noch einen anderen wichtigen Punkt, der nicht unerwähnt bleiben soll. Gerade wenn es um germanische Mythologie geht, es wurde natürlich von den Nationalsozialisten, waren solche Göttinnen wie diese Ostergöttin natürlich eine Projektionsfläche für ihre eigene Mythologie, für die eigene Ideologie. Ab Mitte der 1950er Jahren verschwindet Ostara dann auch immer weiter aus diesen Ostererzählungen. Das hält sich immer wieder bis heute. Man hört immer wieder davon. Und das ist natürlich ein anderer wichtiger Aspekt, dass das Osterfest oft und heute immer noch instrumentalisiert wird von politischen Gruppen, insbesondere durch die neue Rechte. Da geht es immer um alte Bräuche, das Osterfeuer, selbst sowas wie das Eiersuchen wurden dann für so beschissene politische Zwecke missbraucht, mit irgendwelchen reaktionären Ideen, nationalistischen Ideen verbunden. Das ist natürlich super ekelhaft, passiert aber die ganze Zeit und ist natürlich eine totale Bedrohung auch für die kulturelle Vielfalt, für die Offenheit, selbst sogar für das Fest, so wie es, wenn man das jetzt religiös liest, gemeint war. Naja, dann habe ich weiter überlegt, okay, jetzt haben wir diesen Aspekt vom Osterfest. Was ist denn aber jenseits von dem religiösen und historischen Zugang sozusagen? Es gibt natürlich einen großen kommerziellen Zugang. Ich habe aber vorher noch durch eine Konversation, die ich hatte, darüber nachgedacht. Es gibt natürlich auch eine feministische Perspektive auf Ostern, die ganz andere Fragen wieder aufwirft. Weil historisch war dieses Frühlingsfest natürlich mit Fruchtbarkeit, mit Neuanfang, mit Neubeginn, mit Geburt, Wiedergeburt, fest und eng verbunden, also mit weiblichen Gottheit, mit Fruchtbarkeitsriten. Und im Laufe der Zeit wurde das eben alles durch Christianisierung mal wieder und durch andere Trends überlagert. Und heute gibt es eine totale Dominanz von der Kirche, aber auch von männlichen Symbolen. Sei es von Jesus, sei bis hin zum Osterhasen eigentlich. Und das ist natürlich ein riesen Ungleichgewicht und mal wieder eine andere verzerrte Darstellung von Geschlechterrollen. Aber fragt man sich natürlich bis heute, was ist das, welche Rolle spielt dann irgendwie weibliche Spiritualität? Welche Rolle sie an den Feiertagen spielen? Einfach eine super spannendes eigenes Rabbit Hole sozusagen nochmal, was denn eigentlich mit all diesen Symboliken passiert. Nicht mal mit einer, man kann das feministische Perspektive nennen, ist es ja nicht mal zwangsläufig, sondern es ist einfach nur eine Perspektive auf die Ursprünge, auf die Wurzeln von diesem Fest. Naja, Fugis, ihr seht schon, es ist ein totaler Ausflug, es ist ein Deep Dive geworden. Ich stand in diesem Feinkostladen, habe irgendwie einen deutschen Gabbana Osterkuchen entdeckt und bin dann in dieses Rabbit Hole Ostern mit beiden Beinen voran reingehüpft. Ich habe euch jetzt mitgenommen. Bei mir sind total viele Fragen aufgekommen. Feiert man jetzt Ostern? Und wenn ja, warum und wie? Hat das immer was mit Religion zu tun? Kann man das nur so feiern? Vielleicht geht man lieber zu den Wurzeln. Dann ist man aber bei den Heiden und bei der Mythologie, bei nordischer Mythologie, auf gar keinen Fall mit den rechten Klüngeln. Lieber dann einfach so feiern mit den Liebsten. Dann geht es aber wieder um Konsum und Kommerz. Und dann sind wir wieder beim Kuchen von Dolce und Gabbana. Und mit all diesen Gedanken im Hinterkopf will ich eigentlich mich den Motti zuwenden, um die es jetzt auch gehen soll in dieser Folge. Weil mit all diesem Hintergrund, wie viele Aspekte, wie viele Facetten in so einem einfachen Feiertagsmodus Ostern drinstecken. All das schwingt natürlich mit, wenn wir über Ostern sprechen, wenn wir über so einen Feiertag nachdenken. Wenn man schaut, wo kommt er her, wer wird inkludiert, wer wird exkludiert, wer macht sich das zu eigen, wer wurde dabei eigentlich vergessen. Das sind ganz, ganz viele Schichten und Ebenen, die man bedenken muss dabei. Und das Ganze gipfelt dann irgendwie darin, dass sich natürlich Unternehmen, Marken, die etwas verkaufen wollen, da dran hängen. Sei es Coca-Cola mit dem Weihnachtsmann und dem Truck und vielen, vielen anderen Beispielen. Und ich komme natürlich aus dieser Welt. Ich komme aus der Welt des Designs, der Vermarktung, wo es um Markenaufbau geht. Und ich muss sagen, ich habe gar keine zynische Perspektive auf die Disziplin Marketing. Oder besser gesagt, Marketing ist ein komplexes Feld, keinen zynischen Blick drauf zu haben, vielmehr eine Notwendigkeit. Aber was das Thema Markenaufbau geht und wofür denn Leute Unternehmen gründen und was da eigentlich drin steckt und all das beschäftigt mich natürlich auch täglich. Und das hier fand ich einen guten Zeitpunkt, das mal zusammenzubringen. Zu sagen, hey, es gibt so ein Fest wie Ostern, wo all das, was wir gerade besprochen haben und natürlich noch wahnsinnig viel mehr drin steckt. Und dann gibt es einfach Unternehmen, die sagen, hey, es gibt hier einen Feiertag, den nutzen wir. Den nutzen wir, um Produkte zu verkaufen. Naja, und all diese Gedanken möchte ich auf zwei Motti runterbrechen, um mit euch drüber zu diskutieren. Ich möchte heute mit der Suiten Verachtung starten. Das Motto meiner Suiten Verachtung lautet Traditionsbewahrung oder Verwertung. Wenn sich Marken an Kultur und Tradition bedienen, muss man ganz genau hinschauen. Ihr könnt euch schon denken, Fugis, das ist natürlich das, was für mich aus beruflicher und aber auch hier Podcast-Perspektive am interessantesten war. Der erste Zugang und dann, nachdem ich aus diesem Ostern geschichtlichen Rabbit Hole wieder rauskam, auch der Zugang mit all dem Wissen dahinter. Dolce & Gabbana macht diesen Hefekuchen. Besser gesagt, sie machen ihn wahrscheinlich nicht mehr selbst, sondern sie vermarkten ihn, sie verpacken ihn und verkaufen ihn. Solche Marken sind natürlich erstmal als Luxusmarken bekannt, aber sind natürlich viel, viel mehr als das. Also es gibt irgendwie einen Stolz, den diese Marken haben. Denn die Gründerinnen, die Gründer davon verbinden natürlich gerade bei so einer traditionellen alten Marke viel, viel mehr damit als das eigentliche Produkt, sondern es geht um die Herstellung, um die Tradition, vielleicht um das Herkunftsland, um die Riten und Bräuche dort. Und als italienische Marke sind die natürlich ganz eng mit der Kirche, der katholischen Kirche, dem Christentum als ja kulturelle Tradition verbunden, auch mit den Feiertagen. Und deswegen gehört das Osterfest als höchstes Fest sozusagen da irgendwie dazu. Ich kann mich erinnern, als Fun Fact, was Dolce & Gabbana auch noch macht, ist, dass die diese Traditionen und Feiertage auch noch viel, viel stärker aufgreifen in ihrem eigentlichen Kerngeschäft, nämlich in der Mode. Und zwar machen die, daran erinnere ich mich, die haben Modenschauen gemacht in verschiedenen süditalienischen Städten, unter anderem in Ostuni und Alberobello. Sie haben in jeweils einer Stadt die Männer und in der anderen Stadt die Frauenkollektion vorgestellt. Und dafür haben sie wirklich solche traditionellen christlichen Umzüge. Also ihr müsst euch vorstellen, Ostuni, wunderschöne Stadt in Apulien, die ist auf so einem Hügel gelegen, das Stadtzentrum sozusagen ist auf der Spitze dieses kleinen Hügels. Das ist eine weiße Stadt, alles ist weiß gestrichen, aus Kopfsteingassen dazwischen und die führen in so relativ konzentrischen Kreisen, führen diese Gassen eben diesen kleinen Berg rauf bis hoch ins Zentrum. Wahnsinnig traditionell, wahnsinnig die Zeit stehen geblieben in so einem schönen Ort. Und dort gibt es eben diese traditionellen Umzüge, die natürlich aus christlichen Feiertagen kommen. Und die werden da aber ausgestattet. So wie der Papst vielleicht die roten Prada-Slipper trägt, so stattet Dolce & Gabbana, veranstaltet dort eben Modeschauen und greift diese Traditionen auf. Das kann man sich wirklich vorstellen, dass dann Menschen in fast schon Kostümen durch die Straßen gehen, Pferde, die geschmückt sind mit Decken, mit Überwürfen, eigenen Satteln, es werden Fahnen und Banner getragen, es gibt große, prunkvolle Kostüme mit Hüten, mit Umhängen, mit Gewändern, mit allem drum und dran und die ziehen dort durch diese Stadt und es ist für alle auch zugänglich. Es ist nicht so, dass die dann abgesperrt werden und nur die VIPs kommen, sondern es findet an irgendeinem Tag statt. Und klar ist es auch ein Magnet für Touristen und Modeliebhaber, aber eben auch für die ganz normale Bevölkerung, die da teilweise auch mitlaufen kann. Nicht nur die Topmodels. Und das fand ich irgendwie interessant. Das habe ich vor einiger Zeit schon gelesen und gesehen und fand das irgendwie interessant und konnte das aber besser einordnen, weil es da eben sowieso noch um Mode ging und also sozusagen um den Kern dessen, was die Firma macht. Und jetzt ist das aber ausgeweitet auf einen Hefekuchen. Und ich will, bevor man das direkt bewertet, in dem speziellen Fall noch allgemein drüber sprechen, weil solche Luxusmarken, gerade im Bereich Design und Mode, sind oft Förderer und Bewahrer von Künsten, von verschiedenen anderen kreativen Disziplinen, weil der Kern von diesen Marken oft was Kreatives ist. Es gibt viele Kunstsammlungen, es gibt viele Foundations, auch von, ich sag mal, nicht kreativen Firmen oder nicht künstlerisch kreativen Firmen. So hat zum Beispiel die Schraubenfirma Wirt am Bodensee ein großes Kunstmuseum und eine Sammlung, da gibt es wahnsinnig viele Beispiele für. Aber eben gerade Modefirmen sind irgendwie extrem involviert in die Künste und auch in die Tradition. Viele davon haben eine eigene Foundation gegründet. Es gibt ein Museum, zum Beispiel in Florenz gibt es das Gucci-Museum. Und es gibt eben auch eigene Editionen, die sie herstellen zu Feiertagen. Und wenn ich das von außen mir anschaue, geht es vor allen Dingen bei diesen Kuchenverpackungen nicht wirklich um Umsatz. Also sie werden es jetzt nicht verschenken, aber wenn ich mir anschaue, was für Margen und was für Umsätze eigentlich bei dieser Luxusmarke gefahren werden, dann sind jetzt 39 Euro für so eine Blechkiste nicht die Welt. Also ich glaube nicht, dass sie es als umsatzrelevante Marketingaktion machen. Und ich glaube auch nicht, dass sie damit Menschen erreichen, die sich jetzt diesen Kuchen kaufen und dann ein paar Wochen später sich das erste Dolce & Gabbana Kleidungsstück kaufen können. Das glaube ich nicht. Ich glaube, bei dieser Verpackung für diesen Kuchen geht es um Tradition. Es geht um ein Bekenntnis zu einer Kultur, zu den eigenen Wurzeln und zu dem, was die Menschen eben im Alltag oder an Feiertagen bewegt. Es geht hier um einen ganz klaren Anknüpfungspunkt. Und ja, natürlich ist ein Verkaufsinteresse dahinter. Natürlich geht es darum, dass die Marke ins Gespräch, in die Köpfe kommen will, dass sie Interesse hat, natürlich trotzdem Markenprägung zu machen an der Stelle. Das ist aber immer so und das ist ehrlicherweise bei allen Unternehmen so, im Zweifelsfall vor allen Dingen auch bei der Kirche selbst. Die hat nicht nur vor vielen hundert Jahren selbst das große Rebranding für heidnische und andere Städte und Glaubensrichtungen gemacht, sondern eben auch heute noch. Und deswegen finde ich dieses Beispiel irgendwie interessant. Und ja, es gibt Marken, die sich an Kultur und Tradition bedienen und das nur verwerten wollen. Es gibt aber auch welche, die diese Tradition damit ernst nehmen. Und nur weil sie ein Unternehmen sind und Dinge verkaufen wollen, das nicht heißt, dass sie diese Tradition nicht schätzen können. Und jetzt kommt vielleicht ein bisschen mein Beruf mit Markenaufbau und Vermarktung durch und ich rufe euch dazu auf, Fugis, wenn ihr sagt, das ist Bullshit, ihr seht das anders, schreibt mir gerne, lasst mir gerne euer Feedback da, sagt mir, was ihr denkt. Ich glaube aber, dass auch Marken irgendwie eine zentrale Rolle spielen, weil die haben eine riesige Reichweite, die erreichen wahnsinnig viele Menschen und natürlich steht hinter einer Marke auch immer eine Gründerin, ein Gründer, ein ganzes Team und die bringen alle nicht nur Excel-Tabellen und Geld und Waren mit ein in so eine Unternehmung, sondern vor allen Dingen, je älter die ist, geht es natürlich darum, in welche Richtung man sich entwickelt. Und dann geht es plötzlich immer um eine gewisse Kultur, der man sich zugehörig fühlt, die man vielleicht auch selbst im Unternehmen prägen und entwickeln will. Und es geht um sozusagen ein Wertesystem, in dem man sich bewegt, in dem man sich verortet, sagt man, es ist alles völlig egal, ich produziere in Billiglohnländern, nehme Kinderarbeit in Kauf oder andere Schweinereien in den Produktionsbedingungen oder ich verpflichte mich zu anderen Sachen. Und das gilt sozusagen also für die Produktion, aber auch für die Kommunikation, wie Marken nach außen auftreten und was sie tun. Und deswegen will ich an der Stelle, deswegen ist es eine sweete Verachtung, sagen, die meisten oder sehr viele Marken, die ich kenne, benutzen, Feiertage oder andere Anlässe dazu, ziemlich stumpf einfach Marketing zu machen. Es gibt aber immer wieder Marken, und Dolce & Gabbana ist eine von den Marken, die da für mich auf jeden Fall dazugehören, die das alles tun aus einem Selbstverständnis raus, wo sie herkommen, wo sie hinwollen, was sie auch in ihre Verantwortung sehen, mit der Reichweite, die sie haben, mit den finanziellen Mitteln, mit den Menschen, die sie erreichen, bestimmte Themen und Werte oder Traditionen zu erhalten. Und ich glaube, diese Hefetaube-Verpackung von Dolce & Gabbana ist ihr kleiner Teil dazu, diese Tradition bewahren zu wollen, weitertragen zu wollen und irgendwie auch wirklich ein schönes Objekt beisteuern zu wollen. Natürlich steckt ein wirtschaftliches Interesse dahinter. Das ist meiner Meinung nach aber total legitim für ein Unternehmen. Aber ich finde, diese Perspektive wollte ich gerne mit euch teilen und bin gespannt, ob ihr auch Beispiele habt. Natürlich gibt es jede Menge Negativbeispiele, wo irgendwie das Profilbild durch eine Pride Flag geändert wird, weil es gerade Trend ist, weil es gerade alle machen. Dann wird es wieder zurückgeändert und es hat sich gar nichts getan in der echten Unternehmenskultur. Aber es gibt, wie gesagt, auch immer wieder Beispiele, und die finde ich besonders spannend oder vor allen Dingen besonders inspirierend, auch als Unternehmer selbst oder für alle da draußen, die zuhören und Unternehmerinnen sind, wo das funktioniert und wo das für was bedeutet. Deswegen gibt es von mir ziemlich viel Sweetes in dieser allgemeinen Verachtung, und die Sweetness gilt natürlich Dolce und Gabbana. An der Stelle will ich selbst kurz eine kommerzielle Empfehlung loswerden. Ich habe euch versprochen, dass ich euch ein Rezept für einen Longdrink zu Ostern mitgebracht habe, und der soll jetzt kommen. Ich habe euch den Eggtastic Tonic mitgebracht. Er trägt den Titel dieser Folge, und es gibt ein Rezept dazu. Das ist ein Gin Tonic mit Eierlikör zu Ostern. Ich habe es heute ausprobiert für euch. Es schmeckt fantastisch. Und hier ist das Rezept dafür. Ihr braucht ein Dry Tonic Water, also ein trockenes Tonic Water, nicht das süßliche, das etwas bitterere, trockenere. Davon braucht ihr ungefähr 120 Milliliter. Nehmt ein bisschen mehr, wenn ihr das wollt. Ansonsten, wenn ihr es weniger verdünnen wollt, bleibt bei 120. Dann nehmt 1-2 cl Zitronensaft, 2 cl bis 4 cl Eierlikör, je nach Geschmack. Ihr braucht Eiswürfel. Ihr könnt dazu noch Eischnee schlagen, wenn ihr das möchtet, müsst ihr aber nicht. Und dann braucht ihr natürlich Gin für diesen Gin Tonic. Und wie könnte es anders sein? Aufmerksame Fugengoldhörer wissen, der Marc hat doch da so eine Gin-Brand, genau, die Sternzeichen-Gins von Höhere Mächte. Ich will euch zwei Gin-Sorten dazu empfehlen. Ich habe es heute mit beiden probiert. Keine Sorge, ich bin noch nüchtern. Ich habe einen kleinen Schluck nur genommen. Dazu passt meiner Meinung nach am besten zu diesem Eischnee, wenn ihr das machen wollt. Ansonsten zu dem Eierlikör und Tonic passt am besten entweder die Sorte Waage mit Mandel und Lavendel oder die Sorte Schütze mit Vanille und Gewürzen und ein bisschen Rauch drin. Genau, ihr findet diese ganzen Gins natürlich auf höhere-mächte.de. Da findet ihr auch die Rezepte. Und jetzt geht es aber noch um die Zubereitung. Ihr nehmt Eierlikör mit Zitronensaft, Gin und Eiswürfeln in Longdrinkglas und da verrührt ihr das Ganze. Wenn ihr jetzt Eiweiß dazu macht und das Ganze cremig, schaumig schlagen wollt, packt ihr das in einen Shaker, müsst ihr aufshaken sozusagen. Und dann zuletzt füllt ihr Dry Tonic Water auf. Ihr könnt das dekorieren, zum Beispiel mit einer Zitronenscheibe, müsst ihr aber nicht. Ich würde es pur genießen. Genau, das war sozusagen mein Oster-Drink-Rezept für euch selbst mit einem kommerziellen Interesse. Ob ihr das verehrt oder verachtet, lasst mich das gerne wissen. Wenn ihr diese Gins genießen wollt und das Rezept selbst ausprobieren, ihr findet es auf höhere-mächte.de/Rezepte. Da könnt ihr auch den Gin kaufen. Zurück zu den Motti der heutigen Folge. Es gibt natürlich noch eine salty Verehrung, wie jedes Mal. Und zwar lautet die: Was wir von Ostern lernen, wer finden will, muss suchen. Eier oder Bedeutung. Fugis, nach all den Gedanken, auf die ich euch mitgenommen habe, zum Thema Osterfest, zur Geschichte, aber im Kern natürlich zu der Verantwortung, die Marken haben, zu der Frage, was kann man vermarkten, was ist kulturell Tradition, was soll man nicht anrühren, geht es für mich nochmal um das Fest, um die Feiertage selbst. Was finden wir denn da eigentlich und danach, was suchen wir? Feiertage wie Ostern, ob jetzt religiös gesehen, gelesen, gefeiert oder eben nicht, ob agnostisch, einfach freie Tage genossen, bieten eine tolle Möglichkeit zur, ja, um so ein bisschen drüber nachzudenken, über das, was wir heute drüber gesprochen haben, wo diese Traditionen herkommen, welche Werte damit eigentlich verbunden sind, ob man selbst was damit anfangen kann, unabhängig davon, ob man jetzt christlich ist, in der Kirche ist oder an irgendwie alte Mythologien und Götter glaubt oder nicht. Die Kommerzialisierung von solchen Festen, die uns natürlich überall um die Ohren geschlagen wird, nicht nur in Feinkostläden, sondern auf Social Media, im Fernsehen, Radio, überall, sorgt natürlich immer mehr dafür, dass wir überhaupt nicht das Fest selbst wahrnehmen, sondern die eigentliche Bedeutung, wie auch immer wir sie lesen, verloren geht und es eigentlich eher so ein abzuhakendes Konsumereignis wird. Und jetzt liegt mir fern, Konsumkritik zu üben. Ich verschenke wahnsinnig gerne Dinge, auch materielle Dinge. Ich bekomme wahnsinnig gerne Geschenke. Und es macht große Freude, wenn man weiß, wie und was man schenken kann und kann für große Freude sorgen. Darum geht es nicht. Es ist jetzt nicht so ein bekehrender Aufruf weg vom Konsum. Überhaupt gar nicht. Schenkt euch wunderschönen Scheiß, trinkt Champagner, esst Dolce & Gabbana, Hefetauben. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir diese Tage auch irgendwie nutzen können, weil sie eine Pause in unserem Alltag sind, die wir, glaube ich, alle gut gebrauchen können und einfach nutzen sollten. Und deswegen ist mein Appell, überlegt euch doch einfach selbst, wie ihr Bock habt zu feiern. Ihr müsst nicht die Kirche unterstützen, ihr müsst keinen Verein unterstützen, ihr müsst euch nichts Besonderes oder Teures schenken, aber es gibt genug Anlass, gerade aktuell, wo es sehr, sehr viele belastende, schwere Themen gibt, ihr könnt euch mit denen auseinandersetzen, ihr könnt einfach den Frühling feiern und vor allen Dingen könnt ihr im ursprünglichen Sinn von Ostern, des Frühlingsfestes, des Neuanfangs, der Fruchtbarkeit natürlich selbst Dinge säen. Ihr könnt Gedanken, Projekte, Freundschaften säen in diesen freien Tagen mit der Zeit, die ihr habt. Und bevor das alles jetzt hier zu piesig und zu ESO wird, will ich einfach sagen, wer finden will, muss suchen, egal ob ihr Eier oder Bedeutung findet, diese Feiertage, wie viele andere auch bieten, perfektes Spielfeld dafür. Liebe Fugis, Haltung zu dem ganzen Thema gibt es heute in extrem verkürzter Form. Ich habe sehr, sehr viel schon erzählt im Lauf dieser Folge. Meine Haltung zum kommerziellen Andocken an Feiertage, an Traditionen, an Feste von Marken ist grundsätzlich extrem kritisch. Ich finde, wenn es legitim ist, wenn da Gedanken dahinter stecken, wenn es gut gemacht ist, wenn die Marke sozusagen wirklich selbst auch Werte oder eine Aufgabe damit verbindet, dann muss ich sagen, finde ich es aber extrem gut und dann feiere ich sie als Multiplikatoren. Und meine Haltung zum Thema Ostern selbst oder Feiertage ist, habe ich eben gerade gesagt, wir können diese Tage ja füllen mit dem, was wir wollen. Wir können uns eigene kleine Rituale überlegen, wir können selbst neue Sachen säen und den Frühling feiern. Das wäre mein Appell für euch und passend dazu zum Abschluss dieser Folge möchte ich euch ein eigenes kleines Osterritual vorschlagen. Wenn ihr euren Schokohasen anfresst, dann bitte entscheidet euch, esst ihr zuerst den Kopf oder zuerst den Hintern. Ersteres steht für Verehrung für diese Fugengold-Solo-Folge, letzteres für Verachtung. Beißt dort zuerst ab, wie ihr euch fühlt und schickt uns doch gerne ein Bild davon. Das ist mein Fugengold-Osterritual für euch. Erst den Kopf oder erst den Arsch des Schokohasen. Bild davon. Das ist eure Möglichkeit, mir Feedback auf diese Folge zu geben. Liebe Fugis, das war meine Solo-Folge heute. Ein kleiner akustischer Osterspaziergang. Wir sind bestimmt hier und da mal ab vom Wege gekommen, haben ein bisschen an den Blumen geschnuppert, haben uns vielleicht ein, zweimal im Kreis gedreht oder ins Gras gelegt. Aber das gehört doch in der Frühlingsfrische dazu. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und hatte trotzdem Spaß. Ihr findet alle Fugengold-Episoden nicht nur solche Osterspaziergänge, sondern auch knallharte Analysen in unserem Podcast-Feuilleton zu aktuellen Themen aus der Medien-, Kultur-, Popkulturszene auf fugengold.de und überall, wo es gute Podcasts gibt. Nächste Woche sind Markus und ich wieder gemeinsam für euch da. Wir werden uns wieder Schlagzeilen aus der Kultur um die Ohren werfen. Bis dahin, liebe Fugis, genießt die Osterfeiertage und bleibt golden.
Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.